Am Ende dieses Tages habt ihr eine bestimmte Ahnung, wie es fast jeden Tag in Oklahoma ist. Da weht ein starker Wind andauernd. Nicht so stark wie heute jeden Tag, aber wir fühlen uns wie zu Hause mit dem Wind. Natürlich unter euch auch. Und ich stimme dem zu, was Hans gesagt hat über den Chor. Ich könnte stundenlang zuhören. Fast bin ich bereit, auf meine Predigt zu verzichten, damit sie weiter singen. Aber ich glaube, das sollen wir auch nicht tun. Heute Abend, ihr seid auch gekommen, um das Wort Gottes zu hören. Ich habe der Gruppe gestern Abend, als wir zu Hause waren, gesagt, wie wunderbar sie gesungen haben und wie das mich angespornt hat, das Wort zu predigen. Es ist dem Wortverkündiger so eine große Hilfe, wenn so schön gesungen wird vor der Predigt. Aber keine Angst, ich werde meine Rede nicht zur Mitternacht ausdehnen, wie Paulus das einmal getan hat. Ich werde mich an die Zeit halten, denn ich habe schon vor Jahren das Wort gehört, in der Kürze liegt die Würze. Und habe ich nie vergessen. Es ist schon eine Weile her, um es genauer zu sagen, vor 26 Jahren. Als Teil eines Germanistikstudiums habe ich einen sehr interessanten Kurs belegt. Es war ein Seminar über Friedrich Nietzsche, Karl Marx und Sigmund Freud. Drei ganz verschiedene Menschen in ihrem Wesen. Doch hatten sie etwas Gemeinsames. Sie waren alle drei Feinde des Christentums. Es war eine kleine Klasse. Es gab viele Diskussionen, manchmal lebhafte Diskussionen über den Glauben. Ich werde nie vergessen, was ein Mädchen eines Tages dem Professor gesagt hat. Das war ein alter Professor Peters, übrigens in Dresden geboren. Und der war ein Nietzsche-Spezialist. Sie hat die Hand erhoben und dem Professor gesagt, wissen Sie, Dr. Peters, ich würde gerne glauben, aber ich kann es nicht. Das muss ihn etwas schockiert haben, denn er ging auf sie zu und hat ein Gespräch mit ihr angefangen. Und er hat sie gefragt, erzählen Sie mir etwas über Ihr Zuhause. Sind Sie in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen? Und sie sagte, nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Ich bin in einem christlichen Haus aufgewachsen, in einer christlichen Familie. Ich ging jeden Sonntag in die Sonntagsschule. Meine Eltern sind fromm, gottesfürchtig. Aber als Erwachsene habe ich mir den Glauben den Rücken gekehrt. Aber glücklich bin ich nicht. Ich würde gerne glauben, aber ich kann es nicht. Der Professor hat geduldig zugehört und zuletzt hat er gesagt, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, bleiben Sie offen. Sie sagen, heute können Sie nicht glauben, morgen vielleicht gelingt es Ihnen. Und dann ging es weiter. Diese Worte habe ich nie vergessen. Ich habe oft daran gedacht. Sie sagen, heute können Sie nicht glauben, morgen vielleicht gelingt es Ihnen. Ich habe mit vielen Menschen durch die Jahre hindurch gesprochen, die so ähnlich denken wie dieses Mädchen. Sie beneiden eigentlich diejenigen, die glauben können. Andere aber sagen, ja, tut mir leid, ich bin einfach nicht gläubig. Als ob der Glaube eine Veranlagung wäre. als ob der Glaube eine angeborene Eigenschaft sei. Entweder ist man gläubig oder nicht gläubig. Wie der eine Linkshänder ist, der andere Rechtshänder. Entweder ist man gläubig oder nicht gläubig. Und so ist es. Und damit ist die Sache sozusagen erledigt. Und heute Abend geht es um den Glauben. Und es gibt verschiedene Beweisführungen für den christlichen Glauben. Zum Beispiel, wir könnten die Frage aufwerfen, wie ist überhaupt dieses All, dieses Universum entstanden? Blinder Zufall? Vielleicht Urknall? Oder steht ein Schöpfer dahinter? Oder wir könnten auch über die Entstehung des Menschen, nach der Entstehung des Menschen fragen. Wie ist der Mensch eigentlich entstanden? Wiederum steht ein Schöpfer dahinter? Oder ist die Evolutionstheorie die Erklärung dafür? Oder wir könnten über die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift sprechen. Das wäre ein Thema für sich. Aber dann gibt es eine andere Beweisführung, und zwar, was ich eine pragmatische Beweisführung nenne. Das heißt, das hat mit dem praktischen Wert des Glaubens zu tun. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen. Wie gestern Abend werden wir uns der modernen Technologie bedienen. Ich glaube, das hat sich gut bewährt gestern Abend. Und ich denke, alle, wenn nicht alle, fast alle Bibelstellen kann man hier lesen. Die Schrift ist etwas größer heute Abend, merke ich. Und vielleicht können alle das lesen. Fangen wir an mit einer Stelle am Ende der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 7. Die Verse 24 bis 27. Es ist Jesus, der redet und er sagt, jeder nun, der diese meine Worte tut oder hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel, die Wasserströme kamen, die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel nicht ein, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, ist einem törichten Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Sand baute, und der Platzregen fiel, die Wasserströme kamen und die Winde wehten und stießen in jenes Haus, und es fiel ein, und sein Fall war groß. Wie gesagt, stehen diese Worte am Ende der Bergpredigt Jesu. Und ich denke, sie sind eigentlich eine Herausforderung, im Sinne eine Herausforderung zu verstehen. Es ist, als ob Jesus dem Volk sagt, gut, ihr habt meine Worte gehört, angefangen mit den Seligpreisungen in Kapitel 5, ihr habt meine Worte gehört und nun, wie ist es? Seid ihr bereit, mir und meinen Worten zu glauben oder werdet ihr sie missachten und einfach weggehen? In dem gestrigen Vortrag wurde betont, dass der biblische Glaube immer den Gehorsam in sich schließt. Biblischer Glaube ist nicht bloß eine intellektuelle Zustimmung gewisser Tatsachen, nicht ein bloßes Fürwahrhalten. Und aus diesem Grunde kann keiner Jesus gegenüber neutral sein. Entweder glauben wir ihm, oder wir glauben ihm nicht. Und weil der Glaube handelt, entweder tun wir oder sind bereit zu tun, was er sagt, oder wir weigern uns, ihm zu gehorchen. Wir werden also vor eine Wahl gestellt, sich so oder so zu entscheiden. Vielen herzlichen Dank. Wenn nötig, habe ich das Wasser. Danke. Wie gesagt, wir werden vor eine Wahl gestellt, sich so oder so zu entscheiden. Und um diese zwei Entscheidungen uns klar vor Augen zu führen, erzählt Jesus von zwei Männern, die sich ein Haus gebaut haben. Der eine grub tief in die Erde, bis er einen Felsen gefunden hat, und darauf hat er sein Haus gebaut. Der andere war nicht so klug, er war nicht so sorgfältig. Er baute auf dem Sand, und als der Platzregen kam, stiegen die Fluten, und sein Haus wurde fortgerissen. Aber Jesus hat nicht vom Hausbau erzählt. Er hat von unserem Leben erzählt. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir brauchen ein festes Fundament für unser Leben. Wir brauchen etwas Bleibendes. Wir brauchen etwas, was standhalten kann. Und ich möchte heute Abend mehr oder weniger eine Art persönliches Zeugnis ablegen. Ich habe mich entschieden, mein Haus auf Jesus Christus zu bauen. Und zwar vor 51 Jahren habe ich bewusst angefangen, mein geistliches Haus auf Jesus Christus zu bauen, indem ich mich taufen ließ zur Vergebung meiner Sünden. War es immer glatt in all diesen Jahren? Ganz ehrlich gesagt, nein, denn so ist es im Leben. Es gibt Berge, es gibt auch Täler. Es ist nicht immer schön und glatt, aber ich kann von ganzem Herzen sagen, ich habe diesen Schritt kein einziges Mal bereut. Hauptsächlich aus drei Gründen habe ich mich damals so entschieden, mein geistliches Haus auf Jesus zu bauen. Und in der Hoffnung, dass diese drei Gründe vielleicht dem einen oder dem anderen helfen, der sich mit diesen Dingen befasst, möchte ich heute Abend diese drei Gründe nennen. Erstens habe ich mich entschieden, mein Haus auf Jesus zu bauen, als ich die Frage beantwortete, für mich, wer ist eigentlich Jesus Christus? Und da fängt der christliche Glaube eigentlich an. Der christliche Glaube ist nicht bloß eine Philosophie. Der christliche Glaube hat mit einer Person zu tun. Und zwar mit Jesus Christus. Das Christentum gründet sich auf die Person, auf das Werk Jesu Christi. Denn wenn Jesus nicht derjenige war, den er behauptete zu sein, und wenn er seinen Auftrag in dieser Welt nicht erfüllt hat, dann können wir das Christentum vergessen. Denn beim Christentum geht es um Jesus Christus. Und so stellen wir die Frage, wer war eigentlich dieser Jesus? Das ist eine Frage, die die Leute schon immer beschäftigt hat, in jedem Jahrhundert, angefangen mit dem ersten Jahrhundert. Was haltet ihr von Christus? Und da stellen die Leute heutzutage die gleiche Frage. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir unter anderem müssen wir uns mit seinen Ansprüchen auseinandersetzen. Als Jesus gelebt hat, hat er erstaunliche Dinge über sich selbst gesagt. Wir nennen diese Dinge seine Ansprüche. Wir haben die Zeit heute Abend nicht alle zu nennen, aber ich will nur drei. Zum Beispiel im Matthäus Evangelium Kapitel 11. Ich lese ab Vers 28 bis 30, sagt Jesus, das ist die sogenannte große Einladung, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. schöne Worte. Für diejenigen, die in der Bibel, die sich in der Bibel auskennen, ganz bekannte Worte. Aber ich denke, manchmal lesen wir flüchtig darüber hinweg und vergessen nicht, was sie eigentlich sagen. Stellen Sie sich vor, ich würde heute Abend vor dieser Gemeinde stehen und sagen, ich möchte einen jeden zu mir einladen. Sie brauchen nur zu mir zu kommen. Ich kann jedes Problem lösen. Ich kann Ruhe geben. Was würden Sie von mir halten? Ich weiß, was die meisten sagen würden, wenn nicht laut, dann leise im Herzen. So ein Verrückter. Was ist mit ihm los? Was bildet er sich ein? Mit welchem Recht hat er sowas zu sagen? Und so stimmt es mit Jesus Christus. Wenn Jesus Christus nur ein Mensch war, dann konnte er sowas nicht behaupten, umso weniger als ich oder ein jeder. Oder eine andere Stelle, diesmal im Lukas-Evangelium, 14. Kapitel, und ich glaube Vers 26 ist der Vers, stimmt es? Lukas Kapitel, wenn ich die Stelle finden kann, das Evangelium, Lukas 14, Vers 26. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt, nicht seinen Vater und seine Mutter, sein Weib und seine Kinder, seine Brüder, seine Schwestern und dazu auch sein Leben hasst, kann er nicht mein Jünger sein. Egal, was wir von Jesus Christus halten, müssen wir alle zugeben, er war mit den Menschen ehrlich. Er suchte nicht Jünger um jeden Preis. Er hat den Menschen gesagt, quasi, wollt ihr meine Jünger sein? Dann hier ist, was ihr zu tun habt. Nie unter falschen Vorstellungen hat Jesus Menschen zu sich eingeladen. Was Jesus hier eigentlich sagen will, ist, ich will unbedingt den ersten Platz in deinem Leben einnehmen. Und wenn ihr nicht dazu bereit seid, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Aber noch erstaunlicher, Jesus hat behauptet, die Macht zu haben, Sünden zu vergeben. Markus Kapitel 2 und Vers 5. Jesus hat einen Gelähmten geheilt und es heißt im 5. Vers, und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und was war die Reaktion? Ich glaube, die Stelle ist nicht falsch. Ich lese weiter. Es saßen aber dort etliche der Schriftgelehrten und machten sich in ihrem Gedanken, in ihrem Herzen Gedanken, was redet dieser so? Er lästert. Denn wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Da hatten sie recht. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Nur waren sie nicht bereit, ihn als Gott anzuerkennen. Nächste Stelle diesbezüglich, Johannes Evangelium, Kapitel 10, Verse 31 bis 34. Die Juden trugen wiederum Steine herbei, um ihn zu steinigen. Jesus begann und sprach zu ihnen, viele gute Werke vom Vater her habe ich euch sehen lassen. Wegen welches unter diesen Werken wollt ihr mich steinigen? Und die Juden antworteten ihm, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen einer Lästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich zu Gott machst. Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihn haben steinigen wollen. Wegen Lästerung, ihrer Meinung nach. Weil er behauptete, Gott zu sein. Und ich möchte behaupten, wir müssen uns entscheiden. Was machen wir mit diesen Ansprüchen? Nehmen wir sie an oder werden wir sie verwerfen? Es gibt keinen goldenen Mittelweg. Jesus sagt, ich bin nicht bloß ein Mensch, ich bin Gott im Fleisch. Seid ihr bereit, das zu glauben? Wenn nicht, sind wir nicht bereit, seine Jünger zu sein. Aber es gibt einen zweiten Grund, warum ich vor 51 Jahren mich dafür entschieden habe, mein geistliches Haus auf Jesus zu bauen. Und zwar, als ich erkannte, wer ich bin. Erstens, wer Jesus war. Zweitens, wer ich bin. Ja, wer bin ich? Nach dem biblischen Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose, Kapitel 1 und Vers 27, bin ich nach dem Bilde Gottes geschaffen worden. Es heißt über die ersten Menschen, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Weib, schuf er sie. Aber ich musste erkennen damals und bekennen, dass meine Sünden mich von Gott getrennt hatten. Mein Zustand vor Gott war wie die Menschen, die uns beschrieben wird im Epheserbrief im Neuen Testament, Kapitel 2, Vers 11. Darum seid eingedenk, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleische wart, schreibt Paulus, die ihr Vorhaut genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, welche am Fleische mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus ferngehalten wart, vom Bürgerrecht Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung und ohne eine Hoffnung zu haben, ohne Gott in der Welt. Das ist der Zustand eines jeden Menschen, der Jesus Christus nicht angenommen hat, denn es heißt im nächsten Vers, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gekommen in dem Blute Christi. Ich habe erkannt also, nur durch Jesus kann ich die Vergebung meiner Sünden empfangen. Nur durch ihn kann ich mit meinem Schöpfer ins Reine kommen. Denn Jesus selbst hat gesagt, und diese Schrift ist nicht auf der Wand, denn sie kommt mir erst in den Sinn. Johannes Evangelium ist es, Kapitel 14, Vers 6, sagte Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kann zum Vater kommen, denn durch mich. Ich habe für mich die Konsequenzen gezogen. Ich habe Jesus Christus im Glaubensgehorsam in der Taufe angezogen, wie es in der Schrift steht im Galaterbrief, Kapitel 3. Dann gibt es einen dritten Grund, warum ich mich damals entschieden habe, für Jesus Christus und seine Nachfolge. Und zwar, als mir immer klarer wurde, was das Wesen dieses irdischen Lebens ist. Was gibt es über das Wesen dieses Lebens zu sagen? Eigentlich sehr viel. Zum einen, die Bibel sagt uns, und das wissen wir, ohne dass die Bibel es sagt, aber die Bibel bestätigt es, dass dieses Leben sehr kurz ist. Psalm 90 und Vers 10. Hier schreibt der Psalmist, unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und das meiste daran ist Mühsal und Beschwer. Denn eilends geht es vorüber, und wir fliegen dahin. Sehr kurz. Und dieses Leben vergeht schnell. So heißt es in diesem Vers. Aber ein anderes Merkmal dieses Lebens ist die Unsicherheit des Lebens. Jakobusbrief, Kapitel 4, schreibt davon. Jakobus 4, Abvers 13. Nun wohlan, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt ziehen und wollen daselbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Ihr wisst ja nicht, wie es um eurem Leben steht. Denn ein Hauch seid ihr, der eine kleine Zeit sichtbar ist, hernach auch wieder verschwendet. Anstatt dass ihr sagtet, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses oder jenes tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in euren Prahlereien, und jedes derartige Rühmen ist böse. Und dann, wenn wir bei unserem Text für heute Abend bleiben, müssen wir sagen, dass dieses Leben durch Stürme gekennzeichnet wird. Stürme. Und ich meine nicht Orkane, ich meine Lebensstürme. Und ist es nicht interessant zu beobachten, wie Menschen oft versuchen, diesen Stürmen des Lebens aus dem Weg zu gehen? Manche sträuben sich dagegen. Sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Andere stecken den Kopf in den Sand und tun, als ob. Aber wie wir wissen, das alles hilft nicht. Egal was wir tun, können wir uns den Stürmen des Lebens nicht entfliehen. Es ist die Erfahrung vieler Menschen gewesen, dass jahrelang alles gut gegangen ist. Oh, vielleicht ab und zu mal irgendeine kleine Sache, aber das ist nicht der Rede wert. Und dann plötzlich, unerwartet, treten Lebensstürme an sie heran. Und was geschieht? Es bricht für sie eine ganze Welt zusammen. Diese Stürme des Lebens treten in verschiedenen Formen auf. Es könnte vielleicht zum Beispiel ein Unfall sein. Vor 20 Jahren lebte ich damals in München. Und eines Morgens wachte ich auf und da stand eine Schwester aus der Gemeinde, die jetzt gestorben ist. Sie war damals eine Ärztin, Susanne Herzer. Sie stand vor meinem Bett und ich fragte Susanne, was in aller Welt tust du da? Und sie sagte, ich warte auf den Krankenwagen, du bist gefallen und ich begleite dich zum Krankenhaus. Und ich sagte, ich bin gefallen? Es hat sich herausgestellt, dass ich eine Stunde vorher gefallen war, ohne es zu wissen. Bestimmt war es unerwartet. Es war eine böse Zeit für mich. Plötzlich ist es so gekommen. Ich war 5 Wochen insgesamt im Krankenhaus mit Schädelbasisbruch und fast 6 Monate konnte ich nicht arbeiten. Ein Unfall kann ganz plötzlich auftauchen. Oder vielleicht irgendeine Krankheit. Es kann plötzlich kommen, ohne es zu wissen. Ein junges Mädchen in der Gruppe hat mir gestern, oder war es vorgestern, gesagt, sie hat von ihrer Mutter einen Anruf bekommen. Der Prediger dort in ihrer Heimatgemeinde in Texas, circa in meinem Alter, kerngesund, hat plötzlich einen Herzinfarkt gelitten. Es kann schnell kommen. Oder der plötzliche Tod eines Geliebten. Vielleicht ist es eine finanzielle Krise. Da steht man hilflos da. Und was macht man dann? Und wissen Sie was? Manche haben überhaupt keinen Halt im Leben. Sie stehen da hilflos. Manchmal allein und verlassen. Christen dagegen haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung wird als Anker der Seele beschrieben. Eine Hoffnung. Im Hebräerbrief, Kapitel 6. In den Versen 18 und 19 lesen wir Folgendes. Ich muss den Satz etwas unterbrechen, das ist ein langer Satz, aber ich wollte nicht alles auf der Wand haben. Verse 18 und 19 vom Hebräerbrief Kapitel 6. Damit wir durch zwei unwandelbare Tatsachen, bei denen es unmöglich ist, dass Gott gelogen haben sollte, einen starken Trost besitzen, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vor uns liegende Hoffnung zu ergreifen. Und diese besitzen wir, nämlich diese Hoffnung, als einen Anker der Seele, der sicher und fest ist und ins Innere hinein, hinter dem Vorhang hineinreicht. Hoffnung haben wir, heißt es, haben wir als Anker der Seele. Zurück zu dem Mädchen, das ich eingangs erwähnt habe. Damals die Frage oder die Äußerung machte, ich würde gerne glauben, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht in jedem Fall beurteilen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, es ist weniger eine Frage des Nicht-Glauben-Könnens als des Nicht-Glauben-Wollen. Wie gesagt, ich kann es in jedem Fall nicht beurteilen, aber ist es meistens nicht so, man kann eigentlich glauben, was man will. Als ich meine Frau kennenlernte, wir waren nur 15 Jahre alt. In 5 Jahren habe ich sie nicht gesehen. Sie tauchte nach 5 Jahren auf. Ich habe sie wieder gesehen. Und ich habe daran geglaubt, dieses Mädchen wird eines Tages meine Frau sein. Aber ich habe es einfach nicht geglaubt im Sinne einer intellektuellen Zustimmung. Ich habe etwas unternommen. Und ein paar Monate später haben wir geheiratet. Man kann eigentlich glauben, was man glauben möchte. Und so geht es auch für das Christentum. Genügend Beweise sind vorhanden. Und ich denke immer noch an die Antwort des Professors damals, dem jungen Mädchen: Bleiben Sie offen. Sie sagen, morgen können Sie nicht glauben. Sie sagen, heute können Sie nicht glauben. Morgen vielleicht gelingt es Ihnen. Und wenn es jemanden gibt heute Abend, der sagt im Herzen, ich kann einfach nicht glauben, ich würde gerne glauben, kann es aber nicht, würde ich sagen, bleiben Sie offen. Vielleicht, auch wenn Sie heute Abend nicht glauben können, gelingt es Ihnen doch. Und das ist mein Gebet.